ARD.
War es Koks oder war es kein Koks?
Es war ziemlich sicher kein Koks. Wenn, ich würde es feiern, ich fände es sehr lustig.
3 Tage gefühlt nach seinem Amtsantritt, dass der dann erstmal hier koksen würde.
Es ist völlig absurd.
Nimmt dir das nicht auch manchmal so ein bisschen die Hoffnung, den Glauben an die Menschheit?
Es ist natürlich eine Form von Bestechung. Das, glaube ich, das kann niemand wegreden, auch wenn es viele versuchen werden.
Ganz spannend, dass er sich selbst an seine Tabubrüche so gewöhnt hat, dass er sie gar nicht mehr als Tabubrüche wahrnimmt.
Ich glaube auch nicht, dass wir denken, wir sind jetzt durch mit Tabubrüchen. Er ist durch mit Tabubrüchen.
Wir wissen am Ende alle nicht, wie klug oder dumm Trump ist.
Ich wünschte mir, da wäre ein Plan. Von mir aus auch ein schlechter, einen, den ich nicht teile. Aber es würde mich eher beruhigen, wenn ein Plan wäre.
Extra 3. Bosettis Woche.
Was war, können wir nicht mehr ändern. Aber es darf nie wieder geschehen.
Wir haben die letzte Folge mit Worten der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer abgeschlossen. Und ich finde es mehr als angebracht, diese Folge mit ihren Worten zu eröffnen, denn sie ist vor einer Woche gestorben im Alter von 103. Ich werde mich hüten, nun eine unwürdige Abschiedsrede auf diese große Frau zu halten. Das überlasse ich anderen, die das entweder besser können oder weniger Hemmungen haben. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und nach diesem, ich will nicht sagen traurigen, aber nennen wir es besinnlichen Einstieg, darf ich nun mit einem sehr lustigen Mann reden, dem Comedian, Schauspieler und Moderator Ralf Schmitz. Hallo.
Hallo, freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du sie angenommen hast. Es ist eine interessante Frage eigentlich, oder? Ob sich Besinnlichkeit und Humor ausschließen. Was meinst du?
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass sowieso alles immer miteinander zusammenhängt. Das versteht es von selbst. Aber ich glaube, dass Humor wahnsinnig hilfreich sein kann. Und wenn ich jetzt über besinnlich kurz an Weihnachten denke, weil man da am besinnlichsten unterwegs ist, dann würde ich sagen, gerade da, wenn es sehr besinnlich wird, fast schon betulich, das wäre dann so die andere Seite der Medaille in dem Fall, dann würde ich sagen, dass Humor auch da helfen kann, das Ganze aufzubrechen. Also Humor ist ja ein Wahrheitsbringer, macht alles sehr, sehr ehrlich, sehr authentisch und ist oft ein schöner Schlüssel, um auch die Perspektive zu ändern, im Guten wie im Schlechten und vielleicht auch wieder zu merken, dass die Probleme gar nicht so groß sind oder auch alles, was man sich so vorgestellt hat, vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig schrecklich ist. Also im Guten wie im Schlechten, glaube ich, ist Humor immer ein toller Schlüssel, wie gesagt.
Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, Humor wird eigentlich skandalös unterschätzt.
Ja.
Also ich bin ja immer so in seinem Wert für die Welt, ne? Ich bin ja immer sehr dafür, Humor ernst zu nehmen. Und ich habe aber große Schwierigkeiten damit, Ernsthaftigkeit ernst zu nehmen. Oder so Situationen, in denen man ernst sein muss. Ich habe schon sehr oft ist übertrieben, weil ich meine, so viele Menschen sterben nun auch nicht um mich herum, aber ich habe schon auf Beerdigungen gelacht,
ja,
und lachen müssen, ohne dass das irgendwie mit mangelnder Trauer oder mit Respektlosigkeit zu tun hätte. Das ist ja auch so ein Lachen lässt ja Anspannung raus, ne?
Genau, exakt. Und genau das ist genau der Punkt. Meine Mutter hat übrigens dasselbe, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Problem, dass sie auf Beerdigungen lacht und bei Hochzeiten weint. Also, aber es ist alles nur ein Ausdruck von Gefühl. Also insofern ist es gut, wie du richtig sagst. Ich glaube, Humor, gerade bei der Beerdigung in deinem Fall und bei meiner Mutter, ist es so, dass es eben, wie du sagst, die Anspannung löst oder auch das große Gefühl endlich rauslässt. Es ist dann die Tür wiederum, der Schlüssel, wie eben gesagt, der das Ganze dann aufsperrt. Das ist schon toll. Und selbst der Großmeister Loriot hat gesagt, Humor ist ein ernstes Geschäft. Also insofern kann ich das alles, was du gesagt hast, gerade nur unterstreichen, ja.
Ich fühle mich sehr, sehr abgeholt in dieser Geschichte auf Hochzeiten dann zu weinen. Ich habe das auch immer wieder gemacht, auch völlig unabhängig davon, wie ich zum Brautpaar stand. Ich habe mal Fotos gemacht für naja, so einen Freund eines Freundes, ne? Also ich mochte den auch, lustig. Aber sagen wir mal, dass der jetzt heiratet, hat mich jetzt auch nicht emotional völlig gepackt, aber ich stand da, ja, mit meiner Kamera und habe geflennt und geflennt und geflennt und alle haben mich angeguckt und was ist mit dieser Frau los? Weil ich irgendwie, ach ich weiß auch nicht, mich kriegt sowas dann. Das war zumindest für die anderen dann lustig. Ja.
Entweder hast du ihn mehr gemocht, als du dachtest, oder warst halt auch ein bisschen traurig, dass er jetzt vom Markt ist, ja, oder? Genau. So rein intuitiv, beziehungsweise im Unterbewusstsein.
Vielleicht war es das. Ich halte es für unwahrscheinlich.
Ja, okay, dann schließen wir das aus. Aber das andere ist einfach, dass dich diese Förmlichkeit, diese Feierlichkeit vielmehr, dass die dich wahrscheinlich abholt und vielleicht du auch ein bisschen egozentrisch, vielleicht auch an dein eigenes Erleben einer ähnlichen Situation zurückdenkst oder hindenkst. Kann ja auch sein. Dass du sagst, ach, ist das alles schön und diese ganze. Nee, das war es auch nicht.
Das okay, dann, nicht. Es ist alles nur so bei aller Abneigung gegen Kitsch kriegt er einen
ja, verstehe.
Dann ja manchmal doch, ne? Ich bin einfach, ich weine sehr schnell.
Auch bei Filmen?
Oh mein Gott, bei Filmen, ja.
Bei Filmen ist schlimm,
wirklich,
ne?
Es ich muss auch. Nur eine kleine Szene geben. Ich bin auch sehr empfänglich für Pathos bei Filmen. Also da bin ich sofort.
Bei deiner Abneigung gegen Kitsch, das ist aber jetzt lustig. Also es muss schon gut gemacht sein, sagen wir es so, ne? Ja. Aber spannend. Bei Filmen erwischt es mich auch.
Ja. Ich glaube auch, dass da in mir was schlummert, wovon ich selbst noch nicht wusste.
Du musst dir einfach eingestehen, dass das Teil von dir ist. Kitsch und Pathos.
Ich glaube
und Pathos
auch, mein bewusstes Ich versucht da irgendwie ja. so eine Grenze zu wahren, die in mir längst aufgebrochen ist.
Ja, sagte ich eben übrigens auch, als du sagtest, Humor wird unterschätzt, krass unterschätzt, hast du, glaube ich, gesagt. Oder das empfinde ich auch. Ich glaube, dass in der Gesellschaft ganz viele Menschen Lachen mit, was weiß ich, Distanzlosigkeit verbinden. Und das ist ja genau das Gegenteil. Oder auch mit nicht im Thema sein oder so. Bloß weil man etwas lustig findet. Im Gegenteil ist man sogar sehr im Thema. Bloß weil man etwas lustig findet, ist es ja nicht so, dass man den Respekt vor Dingen verliert. Ich glaube, das verwechseln viele. Die verwechseln Ernsthaftigkeit mit Respekt. Das bedingt sich natürlich, aber ist nicht immer dasselbe. Deswegen glaube ich, dass viele Menschen sich gar nicht trauen, mehr Humor, Stichwort Perspektivwechsel, zuzulassen, weil sie denken, dann kommen sie ja unseriös oder rüber oder respektlos oder ähnliches. Natürlich ist respektlos, wenn man jemanden krass auslacht, darüber rede ich nicht, aber so generell Humor, ja.
Ja, ich finde auch immer interessant, von wem Humor erwartet wird und von wem nicht. Das finde ich vor allen Dingen sehr interessant bei Männern, die jünger sind als ich. Also ich bin jetzt 41, ne? Und es gibt, also wenn jetzt, weiß ich nicht, so 20-jährige Männer oder auch so 16-jährige Jugendliche oder so, die sind völlig perplex, wenn ich jetzt irgendwie im Alltag denen begegne, wenn ich was Lustiges sage. Die finden das dann irgendwie nach einer Schrecksekunde, finden die das cool. Aber die rechnen überhaupt gar nicht damit, dass eine Frau, die älter ist als sie, was Lustiges sagen könnte.
Woran liegt das? Hast du schon eine Analyse?
Frauen sind halt nicht witzig, weißt du? Keine Ahnung. Also Frauen sind witzig, das ist doch dieses alte Klischee. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist einfach Humor immer noch etwas, das eher Männern zugeschrieben wird.
Vielleicht.
Völlig zu Unrecht möchte ich an dieser Stelle sagen, wobei ich natürlich alle Anwesenden ausschließe.
Aber es ist ja auch wirklich widerlegt mittlerweile, um Himmels Willen, dieses dumme Klischee, dass Frauen nicht lustig sind. Aber naja, vielleicht liegt es denn daran, dass viele jüngere Frauen nicht mehr lustig sind? Das kann doch auch nicht sein. Es ist einfach ein Klischee, das in der Tradition wahrscheinlich vom Vater geerbt vielleicht weitergegeben wird in der Familie oder so. Oder woran liegt es, dass das immer noch da ist? Komisch.
Ich weiß es nicht. Es muss ja auch nichts Bewusstes sein. Ne? Also das ist ja, wie gesagt, gar nicht so, als würden die da ablehnend drauf reagieren. Aber und es ist auch verallgemeinere wahnsinnig gerade. Ne? Also würden jetzt keine 18-Jährigen
jemals
eine lustige Frau kennen, die älter ist als sie. Aber ich merke einfach gar nicht Ablehnung, sondern einfach komplette Perplexität. So eine komplette Verwirrung, weil sie das nicht einordnen können, weil das etwas ist, das offenbar ganz wenig passiert. Und das wundert mich immer wieder. Und dann freut es mich ein bisschen, weil ich es lustig finde, damit Menschen zu verwirren macht ja auch ein bisschen Spaß.
Großen deswegen. Spaß. Ist ja Teil meines Berufs auch. Also das macht großen Spaß. Aber wenn du sagst, es sind meistens junge Männer oder jüngere Männer, dann liegt es vielleicht auch mit, verzeih mir, auch am Alter, dass sie denken, dass sie vielleicht auch, deswegen die Mischung eben in der Erwähnung, dass sie gar nicht damit rechnen, weil viele Frauen und Männer, die älter sind als sie, vielleicht weniger lustig sind. Weil je älter man wird, die Leute verkniffener werden. Das ist jetzt ein großes Klischee, stimmt ja gar nicht, aber so einige Menschen werden ja schon ein bisschen ruhiger mit der Zeit und sind wilder, wenn sie jung sind. Wow, jetzt greifen wir aber tief in die Klischeekiste, aber vielleicht ist das auch so ein halbes Erleben. Ne? Also man reimt sich jetzt so ein bisschen was zusammen, wissen werden wir es jetzt wahrscheinlich nicht. Ja.
Ja, vielleicht ist es ja auch einfach ein anderer Humor. Ne? Also so das, weiß ich nicht, dass sie dann den Humor der Älteren nicht so lustig finden. Ich weiß natürlich auch nicht sicher, ob das ein Geschlechterding ist. Das habe ich jetzt mal so daraus gemacht, weil es mir begegnet ist. Aber eben auch, weil das ja in Kombination mit anderen Erfahrungen steht, nämlich dem immer weitergetragenen Klischee, dass ja irgendwie Frauen nicht witzig sind und wirklich auch ältere. Ein Kollege von uns, den ich nun nicht namentlich nennen werde, hat auch mal zu mir gesagt, so, naja, du kannst irgendwie, also da ging es um ältere Frauen in den Medien, ne? Und älteren Frauen, ja, gerade auch so in der Humorbranche, in den Medien. Und ja, er hat sinngemäß, ich weiß es nicht mehr genau wie, aber er hat gesagt, du kannst halt, wenn da irgendwie eine Frau über 40 steht, damit können sich die Jüngeren nicht identifizieren. Aber wenn da ein 50-jähriger Mann in Turnschuhen steht, ist es überhaupt kein Problem. Und
aha, war das seine Überzeugung oder seine Beobachtung?
Ja, das ist eben ein bisschen die große Frage. Er hat es als Beobachtung dargestellt, er hat aber daraus nicht gefolgert, dass man das durchbrechen muss.
Ach, verstehe.
Weil ich glaube, seine Beobachtung ist nicht ganz falsch, weil das ja viel mit Sehgewohnheiten
deswegen zu tun hat.
Ne? Also wenn die älteren Frauen, die lustig sind, nicht so sichtbar sind, und das ist ja in unserer Branche nach wie vor sehr so. Ne? Also
richtig, ja.
Zu einem ganz großen Teil treten die in der Ladies Night in der ARD auf, gebündelt. Und darüber hinaus passiert das, aber es passiert immer noch sehr viel weniger als bei Männern, die älter sind. Das heißt, als Beobachtung ist nicht ganz falsch, aber ich finde, in dem Moment, in dem man das nur wiedergibt, ohne zu sagen, und deshalb müssen wir daran was ändern, und zwar folgendermaßen, ist das ja schon wieder eine wertende Beobachtung.
Ja.
Ach, so ist es halt.
Ja, völlig richtig. Kannst du mir denn wenigstens dann später sagen, wer es war?
Wenn die Aufnahme nicht mehr läuft, könnte ich es dir vielleicht
genau
sagen.
Genau, das meine ich.
Ja. Nein, ich möchte hier ja gar nicht irgendwen verleumden.
Nein, vor allem, man weiß ja auch gar nicht, war es jetzt wirklich nur eine Beobachtung oder und so weiter. Ja.
Also es war ein erfolgreicher Kollege, so viel kann ich sagen, aber davon gibt es ja ein paar. Das heißt,
da gibt's
ja, sucht
einige.
Ja einen aus.
Oh Gott, dann triffst du bestimmt den Falschen. Also ich macht ja nichts. Nein. Ist ja trotzdem.
Ja, guck mal, das Gute ist, ich habe es dir erzählt und du weißt es nicht. Ja? Das heißt, wir können dich schon mal ausschließen. Das ist doch immer gut.
Ja, ich kann mich nicht erinnern. Es wäre aber sehr schön, wenn du mir dann nach genau der Aufzeichnung sagst, du warst es. Du warst.
Das wäre doch eine interessante schlimm Wendung dieses Gesprächs, oder? Du warst absolut das. Vor sieben Jahren hast du das zu mir gesagt.
Um Gottes Willen, ich kann es mir überzeugungstechnisch und inhaltlich und so weiter gar nicht vorstellen, dass ich jemals sowas, aber trotzdem, es wäre von außen betrachtet wäre es sehr komisch, wenn es so wäre.
Wo wir dabei beim Thema Menschen verwirrend sind, genau da bleiben wir jetzt auch noch ein bisschen.
Ja.
Weil wir nämlich über eine Sache reden, die ich tatsächlich lustig fand, aber wir reden gleich noch drüber, ob sie wirklich lustig war. Es ist ein bisschen so ein Fall, bei dem ich mich darüber aufrege, dass eine Geschichte von allen weiterverbreitet wird.
Ja.
Und dadurch, dass ich mich darüber aufrege, verbreite ich sie aber natürlich auch weiter. Und zwar folgendes.
Der Lacher der Woche.
Folgende Situation war in den vergangenen Tagen in einem kurzen Video zu bewundern. Drei Regierungschefs, Keir Starmer, Emmanuel Macron und Friedrich Merz, der jetzt übrigens Bundeskanzler ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, der ist jetzt Bundeskanzler, die drei jedenfalls, die setzen sich im Zug nach Kiew an einen Tisch. Es soll einen Fototermin geben, es ist also sehr viel Presse anwesend. Und auf dem Tisch liegt sowas Kleines Weißes. Macron greift danach, lässt es unauffällig so zuerst in seiner Hand und dann in seiner Hosentasche verschwinden. Und alle lächeln dabei so schön in die Kameras, ganz unauffällig. Und seitdem explodiert das Internet und ist sich völlig sicher, dass das Kokain sein musste. So, was sagst du? Was ist da passiert? War es Koks oder war es kein Koks?
Man weiß gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll, darüber zu reden. Es ist ja, deswegen passt es, glaube ich, auch gut hier zu deinem Podcast, zu dem Podcast, weil es ist ja beides. Es ist wahnsinnig komisch und tragisch. Es war ziemlich sicher kein Koks. Wenn, ich würde es feiern, ich fände es sehr lustig, wenn die Jungs da, also ich will auf gar keinen Fall Drogenkonsum hier unterstützen, um Himmels Willen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie und so weiter, tatsächlich nicht, bin extrem langweilig, aber wenn die drei Jungs das irgendwie gemacht hätten, ich hätte es wirklich sehr lustig gefunden, dann erwischt worden werden, wie so Penela, das fände ich schon klasse. Ich glaube, sehr sicher zu wissen, weil ja untersucht wurde und näher rangezoomt oder was weiß ich, dass es tatsächlich nur eine Rotzfahne von Merz war, der einfach nur dachte, das sieht bestimmt, von Macron, der dachte, das sieht bestimmt blöd aus auf dem Foto, das nehme ich mal schnell weg. Merz dachte, okay, ich nehme mal mein Püree-Stäbchen oder was es war, ich nehme es auch mal vom Tisch, wenn Macron hier seine Rotzfahne wegnimmt, er hat ja recht. Und daraus wird wahrscheinlich russisch lanciert, wird dann so eine Koks-Debatte. Das ist schon, Das ist auf der einen Seite sehr, sehr lustig und eben auf der anderen Seite wiederum, wie ich eben schon sagte, wahnsinnig tragisch, weil, wie du ja eben schon eingangs sagtest, es trotzdem dadurch auch weiter verbreitet wird. Ne? Also selbst wenn die meisten wissen, dass das Quatsch ist, geht es trotzdem um die Welt. Und das Allerschlimmste finde ich bei sowas immer, die, die dran glauben wollen, da in diesen Zeiten leben wir ja leider, die glauben auch dran. Also da bringt auch nichts Ranzoom und ist jetzt widerlegt und alles Quatsch und Desinformationskampagne aus Russland sehr wahrscheinlich etc. Das interessiert ja dann bestimmte Menschen gar nicht mehr. Und das ist schon brenzlig. Also du kannst einfach, das ist ja leider so, du kannst ja alles behaupten und irgendeiner wird es schon glauben. Und wenn du es mehrfach behauptest, dann glauben es immer mehr. Und das ist so ein bisschen die Tragik, dass wir weg sind von, ich muss verstehen, was der spricht oder gesagt hat oder getan hat, meint, hin zu, ich kann da reindeuten, was ich will und das ist die Wahrheit. Das ist so ein bisschen schade. Tja, das ist so meine Analyse der Situation. Ja. Ein lachendes und ein weinendes Auge.
Ich gehe damit. Ich finde auch zwei Beobachtungen sehr spannend an dieser Geschichte. Das erste ist, ich habe davon gelesen, irgendwo, habe erstmal die Anschuldigung gelesen und mir dann das Video angeguckt. Und das ist die erste Beobachtung, wenn du das unter dieser Prämisse anguckst, dass da ein Kokspäckchen liegt, dann siehst du das. Das fand ich erstmal interessant, wie das menschliche Gehirn da funktioniert. Du siehst das und du siehst ja auch das Verhalten von Macron, ne? Das ist ja so ein, oh, ich lasse das mal kurz unauffällig verschwinden. Ne? Das tut er ja. Und man sieht das und denkt so, okay, ja, das wird das wirklich sein. Da, so, ne? Und dann ist ja immer die Frage, ob du an Wahrheitsfindung interessiert bist oder nicht. Und es gibt ja Leute, die tatsächlich nicht interessiert daran sind, sondern die das Drama und den Skandal wollen und die hören halt da auf und sind dann sehr überzeugt davon. Und wie du schon sagst, sind dann auch nicht mehr empfänglich für die Wahrheit, ne? Oder für weitere Indizien oder Beweise. Das wollen sie dann ja nicht mehr, weil das dann das, was sie sich in ihrem Kopf als Wahrheit zurechtgelegt haben, halt erschüttern würde und das wollen sie ja nicht. Ich habe dann natürlich weitergeguckt, ich habe auch diese ganzen eingezoomten Bilder. Es ist wirklich recht eindeutig ein Taschentuch, würde ich sagen.
Natürlich, ja,
natürlich. Abgesehen davon, dass man auch sagen muss, selbst wenn man das jetzt nicht so genau erkennen würde, glauben wir das denn wirklich?
Ja, eben. Das ist genau das, was ich mich auch gefragt habe. Denkt da keiner drüber
nach? Von allen Menschen?
Das ist doch absurd. Ja.
Das ist komplett absurd. Also irgendwie so,
also März, Macron.
So 3 Tage gefühlt nach seinem Amtsantritt, dass der dann erstmal hier koksen würde.
Es ist völlig absurd. Und das ist ja genau das, was dann fehlt, ne? Dass man kurz hinterfragt, ist das überhaupt im Bereich des Möglichen? Oder es geht halt immer nur darum, will ich was glauben? Passt das in mein Weltbild oder in meine, im Zweifel sogar Verschwörungsideologie oder was auch immer? Oder in meine generelle Ansicht? Oder versuche ich das mündig, wie ein alter Lehrer von mir immer sagte, mündig alles kritisch betrachten? Also versuche ich wirklich quasi den eigenen Faktencheck anzustellen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, welche Infos habe ich denn? Wo kriege ich denn 2, 3 verschiedene Quellen her? Und dann, das ist ja sehr leicht in der digitalen Welt, und dann kann ich mir einen eigenen Reim darauf machen und bin dann sehr schnell, sehr wahrscheinlich, sehr viel dichter an der Wahrheit und authentisch an der echten Situation als an irgendeiner zusammengeschwurbelten Idee. Es ist schon absurd. Aber wenn das passt, dann brülle ich halt direkt mit. Das ist absurd. Ja, es ist wirklich absurd. Es ist absurd. Die 3 Jungs sitzen und koksen im Zug.
Ja, genau. Dadurch, das ist die zweite sehr interessante Beobachtung, die ich darin finde. Ich finde es auch relativ unterhaltsam. Ne? Also so, das ist wie leichte Unterhaltung. Ne? Es ist so, es ist lustig, es ist ein bisschen egal, muss man auch dazu sagen. Also ich kenne mich auch mit Drogen überhaupt nicht aus. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange so ein Koksrausch anhält, aber
ich auch nicht, keine Ahnung.
Wir saßen jetzt im Zug nach Kiew, wir sitzen ja auch eine Weile, ne? Also wenn die jetzt in dem Moment nicht arbeiten müssen, sollen die machen, was sie wollen. Ehrlich gesagt. Also weißt du, was ich meine?
Absolut.
Ist natürlich nicht egal, aber es ist, glaube ich, vom Unterhaltungsfaktor, kann man irgendwie so sagen, haben die das jetzt gemacht, ja oder nein? Das ist ein bisschen dasselbe Niveau und derselbe Schwierigkeitsgrad wie, ist das Kleid jetzt blau-schwarz oder ist es weiß-golden? Oder war das jetzt ein Wildschwein oder eine Löwin? Weißt du? Diese Internetphänomene, so wo alle rätseln, ist es jetzt das oder das? Ja. Und auf der Ebene spielt sich das ab und das ist total unterhaltsam. Und deswegen ist das so massentauglich. Und ich fand es auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Und dann
ich auch.
Ist es aber eben genau das, was du schon angesprochen hast, einfach gezielte russische Propaganda. Also es war ja tatsächlich so, dass dieses Gerücht, das da gestreut wurde, zuerst von der Sprecherin des russischen Außenministeriums gestreut wurde auf Telegram. Und das wurde dann natürlich aufgegriffen, genau, ne, von einem großen Verschwörungstheoretiker in den USA. Bei uns natürlich von der AfD. Surprise, so. Und wurde dann gestreut und verstreut. Und da, dann ist es nämlich tatsächlich nicht mehr so witzig. Es ist ja auch nicht neu, muss man dazu sagen. Ne? Also der Kreml, der macht das ja einfach seit dieser Krieg in der Ukraine, oder seit sie diesen Krieg in die Ukraine gebracht haben. Ja. Und nämlich irgendwie Selenskyj als drogenabhängig darzustellen, westliche Regierungschefs als drogenabhängig darzustellen. Und dadurch, dass es so unterhaltsam ist, das sind ja Fake News gerne mal, verbreiten die sich natürlich total weit. Und ja, wir machen das jetzt auch. Es ist ja immer wieder ein Vorwurf, den auch ich mir selber mache. Aber es ist ja schon auch wichtig, man kann es ja auch nicht so stehen lassen. Ne? Also man muss es ja auseinanderbröseln, aber zugleich verbreitet man es dadurch auch. Und es verbreitet sich total, und die Richtigstellung, wie immer, die wird nicht hinterherkommen. Und ich finde übrigens zum Teil auch die Berichterstattung darüber dann so ein bisschen schwierig. Also mein heißgeliebtes ZDF zum Beispiel hat auch getitelt Koks auf dem Weg nach Kiew? Fragezeichen. Und natürlich stehen dann andere Sachen in dem Artikel drin oder in dem Video, das dahinter steht, werden dann andere Sachen gesagt. Aber ganz viele Leute lesen halt nur die Überschrift, und plötzlich wird das so legitimiert, also nicht nur durch diese eine Überschrift jetzt, ne, aber auch zum Beispiel durch die Reaktionen, also dass Frankreich das dann offiziell zurückweist oder die CDU auch sich genötigt fühlt, dann ein Statement zu verfassen und so, ne? Das macht ja diese absurde Unterstellung eigentlich noch größer, als sie ist. Es ist, ich weiß auch nicht, also die Frage ist so ein bisschen, wenn man das beobachtet, wie wenig, also wie gut das funktioniert und wie wenig Wille da ist bei den Leuten, die das zu hören bekommen, ganz offensichtliche Indizien und Beweise noch aufzunehmen. Wie gehen wir denn damit jetzt noch um? Also was kann man denn, ne? Nimmt dir das nicht auch manchmal so ein bisschen die Hoffnung, den Glauben an die Menschheit?
Ich glaube, dass ich bin oft hin und her gerissen bei diesen ganzen Sachen. Also was die Titel, digitale Medien oder andere, der Kniff mit dem Fragezeichen am Schluss. Hauptsache, man hat eine reißerische Überschrift, damit man Clickbaits generiert, also damit die Leute da draufklicken, damit wieder Werbung verkauft und so weiter oder andere Abos, keine Ahnung. Ich will das im ZDF jetzt nicht direkt vorwerfen, aber so generell, es ist ja...
Ich wollte sagen, ZDF ist da ja jetzt nicht, sind wirklich nicht die Schlimmsten.
Ne? Nee, absolut nicht. Nee, bei weitem nicht. Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die so titeln, also oder die einen Artikel so aufmachen. Das ist natürlich, da sind natürlich auch eigene Interessen noch dahinter, größtmögliche Aufregung zu generieren. Und das Problem ist, wenn man den Artikel dann liest, okay, dann würde man sehen, nee, ist Quatsch. Aber wie du richtig sagst, viele lesen halt nur die Überschriften. Ne? Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja gut, das war immer schon so. Da kannst du auch was anderes in den Titel schreiben. Die Leute glauben eh nur das, was sie wollen. Wenn man es darauf subsumiert, dann, naja, dann kann man sowieso kaum noch etwas machen, weil du die Menschen auch diese Menschen sowieso kaum noch erreicht oder vielleicht heutzutage sogar noch etwas schlechter. Und das ist ja genau das, was du eben sagtest. Also die Einordnung muss einfach immer direkt mit dazu. Also wie du das hier in deinem Podcast und wir das gerade machen, so ist es ja in Ordnung. Also dass man gar nicht, mal klar kann man rechtzeitig oder vorher irgendwann auf Stopp drücken und nicht mehr zuhören, aber jeder Satz endet ja quasi schon von uns beiden schon, weil uns das wichtig ist, fast mit der Einordnung der Situation. Also dementsprechend kann man das natürlich dann schon machen. Und wenn ihr dann jetzt nicht den Podcast betitelt mit Haben Macron und Co. gekokst, dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles in
Wir machen das mit Ausrufezeichen.
Das ist viel besser.
Wir machen dann einfach Koks auf dem Weg nach Kiew, Ausrufezeichen.
Siehst du, und da kriegt ihr nämlich Probleme. Der Trick mit dem Fragezeichen ist ja der, das kann man dann ja niemandem vorwerfen, von wegen, ihr habt Fakten unterschlagen oder und so weiter. Das ist ja genau der Trick.
Es gibt doch auch diese ungeschriebene Regel, dass die Antwort immer Nein ist.
Ja, verstehe.
Wenn ein Titel, ein journalistischer Titel mit einem Fragezeichen endet, die Antwort ist immer Nein.
Es sei denn, bei den Menschen, die das so haben wollen, die nehmen das als Aussage. Die lesen das Fragezeichen nicht mit. Und deswegen bin ich auch so hin und her gerissen mit diesen Meldungen. Auf der einen Seite denke ich wie du, ja, es ist auch amüsant und es ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Und auf der anderen Seite denke ich immer, naja, aber es eint dann doch die das glauben wollen. Ne? Also es dient ganz sicher dem Regime, es dient ganz sicher der Betäubung in Russland, des Volks, der Menschen, aber eben auch alle anderen, die die Welt umspannend unterwegs sind und das auch glauben wollen. Also es dient so als kleiner Baustein eben auch dem Ganzen. Und dann springe ich immer hin und her. Und auf der einen Seite denke ich, ja komm, man kann nicht alles so unfassbar ernst nehmen. Wir können es ja gerade auch nicht ändern. Wir können ja nicht das ganze Internet abschalten, damit die Leute das nicht sehen oder alle Menschen, jedem einzelnen Menschen ins Gewissen reden. Und auf der anderen Seite denke ich, naja, aber gar nichts machen geht auch nicht. Also diese Zerrissenheit, die du ja mit anderen Worten gerade eben angesprochen hast, die kenne ich auch. Das habe ich manchmal ähnlich. Und mal entscheide ich mich so und mal so, je nachdem.
Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Du meinst, das eint die Leute, die das glauben wollen. Das heißt, das führt zu Einigkeit. Habe ich das richtig verstanden? Finde ich eine interessante These.
Das ist so. Die kleinen Bausteine, ja, die haben ja was, worüber sie reden können. Hast du gehört, Macron kokst? Ja, und Merz war dabei und die koksen zusammen. Ich habe es immer gewusst. Ja, ich auch. Das ist natürlich Gesprächsstoff. Das ist etwas, ist natürlich Bullshit, aber es ist eine Wahrheit, ein Pseudo-Fakt, den man austauschen kann und unter dem man sich finden kann und sagen kann, ja, wir sind die Einzigen, die die Wahrheit kennen. Wir sind die Einzigen, die das wissen und die anderen glauben den dummen Fake-Medien. Und das ist natürlich dann eine Möglichkeit, selbst mit kleinen Bausteinen Menschen bei der Stange zu halten, die das glauben wollen. Oder die glauben, die Wahrheit, warum auch immer, für sich alleine beanspruchen zu dürfen, ne, anstatt darüber nachzudenken. Also ein kleiner Restprozentsatz von 0,037% bleibt ja übrig, dass sie doch gekokst haben. Also wenn irgendwann rauskommt, dass das Taschentuch war mit Koks getränkt und sie haben alle dran, keine Ahnung, haben versetzt und haben dran gerochen, keine Ahnung, ist natürlich Blödsinn, ist natürlich Quatsch. Aber ich würde nie sagen, es ist etwas zu 100% widerlegt, das nicht. Aber deswegen so eine gewisse Offenheit, so eine gewisse 0,0037% Restoffenheit für das Gegenteil sollte immer noch vorhanden sein. Wobei ich dann glaube, dass eben bei manchen Menschen diese Bereitschaft im Zweifel, wenn viele Argumente auftauchen, die ich vorher nicht kannte, wohlgemerkt, die ich nicht kannte, dann muss ich ja jederzeit bereit sein, meine Meinung zu ändern oder meine Sichtweise. Aber das ist so ein Miteinander. Ich glaube, die Qualität des Streitens ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, was ich wahnsinnig schade finde. Streiten ist immer direkt schlimm. Streiten ist ein intensiverer Austausch von Meinungen, würde ich mal sagen. Das heißt, Humor ist ein tolles Mittel, Dinge aus verschiedenen Perspektiven neu zu betrachten und zu beurteilen. Aber Streit ist im Grunde auch was sehr Positives, finde ich. Und das ist so ein bisschen abhandengekommen. Was heißt abhandengekommen? Vielleicht ist das auch Quatsch, vielleicht wird das auch nur simuliert und wir denken das nur, aber ich finde, so eine gewisse Streitkultur ist wahnsinnig wichtig, dass man sagt, okay, ich habe eine andere Meinung als du, komm, jetzt gehen wir was essen. Das kommt ja gefühlt, weiß nicht, ob es so ist, seltener vor, dass Leute sich streiten und dann sich hassen und dann auseinandergehen und nie wieder miteinander reden. Und ich denke, man wird keinen Menschen auf diesem Planeten finden, der exakt in allen Punkten mit einem übereinstimmt. Da kommen wir nicht weit und das ist oft ein bisschen bedauerlich.
Ja. Ich frage mich ja immer, weil diese ganze Debattenkultur und so ist ja sehr mein Thema auch. Und ich frage mich ja immer, wie schlimm es im Privaten eigentlich wirklich ist. Weil jetzt so gesellschaftlich und öffentlich nehme ich das natürlich auch sehr stark wahr, ne? dass auch Kompromisse, die man ja jetzt nicht nur im Handeln schließen kann, sondern auch zwischen Meinungen schließen kann, ne? So Kompromisse total out sind und ganz ungern gesehen, übrigens auch in der Politik von der Wählerschaft ungern gesehen wird, ne? Wobei das ja eigentlich der Kern der Demokratie ist, dass man Kompromisse zwischen all den verschiedenen Interessen, die es in so einer Gesellschaft gibt, schließt. Und dass natürlich nicht eine Partei versprechen kann, wir machen jetzt das und fertig, sondern dass die sich auch mit anderen Parteien irgendwie einigen muss. Das ist überhaupt, Streit ist nicht schlechtes, Kompromisse ist nicht schlechtes, aber sie sind nicht so richtig in. Also einmal frage ich mich, wie schlimm es öffentlich wirklich ist, weil es passiert ja, also es wird ja wahnsinnig viel gut gestritten und diskutiert. Das ist häufig. Und das ist ein ähnliches Phänomen wie das, was wir jetzt gerade bei dieser angeblichen Koks-Geschichte besprechen. Das ist häufig nicht das, was so unfassbar massentauglich ist, ne? Aber es gibt so viele mediale Formate auch, in denen gut diskutiert wird und gut über Themen gesprochen wird. Aber die Aufreger sind natürlich immer die, in der in irgendeiner Talkshow zwei Leute mit entgegengesetzter Meinung sich gegenüber saßen und sich verbal die Köpfe einschlagen, ne? Und jemand was ganz Schlimmes gesagt hat, was dann wieder zu Recht oder zu Unrecht skandalisiert wird. Das ist das, was dann sozusagen im Bewusstsein auch hängen bleibt. Aber ich will schon einmal betonen, dass ich schon auch finde, dass auch in der Öffentlichkeit viel gut gestritten wird. Die Frage ist, ob das diejenigen sind, die meiste Macht haben, das dann ins Handeln zu übersetzen, so, ne?
Ja, natürlich. Da gebe ich dir recht. Ich meinte auch eher so im privaten Bereich.
Genau, und das ist immer die Frage, wie ist es denn im privaten,
im kleinen Kreis,
anders als früher? Ist es anders geworden?
Ich erlebe also um mich rum, natürlich in der eigenen Hood mit den Menschen, die man gut kennt, Freundschaften hat, Familie etc., das ist natürlich was anderes. Aber alles, was so im Peripheren, in den Banlieues, sage ich mal, in dem Umland, also kurz bevor es zum allerengsten Kreis gehört, wenn man da neue Menschen trifft oder auch wieder verliert und immer wieder täglich konfrontiert wird, dann erlebe ich, vielleicht überinterpretiere ich das ist eben alles sehr subjektiv, aber ich glaube, dass es eine stärkere Frustration gibt. Ich glaube, dass es intensiver geworden ist und auf seinem Standpunkt zu beharren. Und öffentlich, hast du recht, wird viel positiv gestritten, das stimmt. Und ich glaube, dass Demokratie und überhaupt den Konsens suchen oder auch Dissens akzeptieren, dass ganz viele Menschen müde sind. Demokratie, miteinander reden, viel reden, streiten, Standpunkte vergleichen, sich einigen, Mittelweg finden. Das ist ja alles mühsam. Also wird als mühsam empfunden von vielen Menschen. Und natürlich gibt es auch, das gehört ja auch zur Wahrheit, die beste Form mit Abstand ist ganz, wie hat das am weitesten gebracht, ist natürlich die Demokratie, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber sie hat natürlich die kleine Schwäche, ich wüsste nicht, wie man es anders machen soll, das ist eben so. Aber für viele Menschen ist es, glaube ich, schwierig, dass es eben so zäh und mühsam ist. Und dass manchmal eben auch immer nur so ein kleiner Erfolg, so ein Mini-Erfolg, der aber den großen Schritt nicht schafft, zustande kommt. Und das ist, glaube ich, das, was viele Menschen frustriert. Und daraus entwickelt sich dann dieser Wunsch nach, ja, jetzt muss aber einer mal auf den Tisch hauen. Und das ist natürlich Quatsch, das ist natürlich Unsinn, weil wir leben ja alle davon, dass wir alle miteinander reden und dass wir uns einigen und dass wir versuchen, auf alle Rücksicht zu nehmen und dass wir versuchen, einen Konsens herbeizuführen. Aber ich glaube, dass das daraus entsteht und dass dann vielleicht manchmal so ein, jetzt ist mir aber auch alles andere egal, ich will jetzt nicht mehr. Ich ist jetzt über meine rote Linie ist überschritten an Aushalten, an Duldung, an Abwarten, dass jetzt doch mal irgendwas kommt und das vielleicht gefühlt seit nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten. Und dann ist ja jeder anders, subjektiv empfindet das jeder anders. Und dann sagt man eben irgendwann oder manche Menschen sagen dann eben, ja gut, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, das System funktioniert nicht. Was, glaube ich, nicht stimmt, weil das System hat uns an den Punkt gebracht. Es müsste nur von dem einen oder anderen, der ein oder andere natürlich etwas, wie soll ich sagen, lebendiger, auch in der Politik lebendiger und intensiver an die eigentliche Adresse, an die eigentliche Kundschaft, und das ist der Souverän, gedacht sein und weniger an den eigenen Proporz und hier und da, nicht alle um Himmels Willen, aber einige, und weniger an das bürokratische beziehungsweise politische Spiel, wo auch immer. Also es ist natürlich ein gigantisches Thema. Tut mir leid, dass ich das jetzt noch mit aufgemacht habe, aber das ist ja, es hängt so zusammen, es ist so komplex.
Also wir reden hier immer mal darüber, genau über dieses Ding, ne, wie anstrengend Demokratie ist, weil man ja immer alles aushandeln muss. Ich habe ja deswegen so ein bisschen die Theorie, dass die Leute sozusagen gerne so leben würden wie in einer Diktatur und einer Demokratie zugleich, ne?
Genau,
weil eine Diktatur ist natürlich ganz furchtbar, aber man muss viele Dinge nicht tun, die man in einer Demokratie tun muss. Dafür darf man aber auch ganz viele Dinge nicht tun und ist sowieso einfach in Gefahr. Aber eine Demokratie, um die muss man sich ja immer kümmern. Das ist wahnsinnig anstrengend. Was ich aber, also ich würde gerne einmal nochmal auf diesen privaten Aspekt, weil ich nehme das anders wahr.
Ja.
Und das ist ja immer interessant, in was für einer, wenn ich auch mein Umfeld und auch ein bisschen, ja, ich weiß schon, was du meinst mit erweitertem Umfeld, ne? Leute, die man so neu kennenlernt und so. Also in meinem Umfeld habe ich irgendwie das Gefühl, das ist eigentlich, da wird schon wirklich auch diskutiert, aber auch nicht ständig. Das nehme ich alles als recht entspannt wahr. Ne? Man redet viel über politische Themen, über gesellschaftliche Themen auch. Und also ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die die Welt auch anders sehen als ich. Aber ich habe jetzt auch, sagen wir mal, keine AfD-Wähler im Freundeskreis, ne, wo ich jetzt oder in der Familie, was ja vielen passiert auch, ne, dass sie dann nicht mehr wissen plötzlich, wie sie mit ihrer Mutter reden sollen oder mit ihrem Bruder oder so. Ne? Also das Problem in Anführungszeichen habe ich glücklicherweise nicht, weil daran zerbrechen ja auch Familien zum Teil.
Absolut.
Aber es gibt halt schon politische Diskussionen, da stelle ich auch keine Müdigkeit fest. Was ich manchmal so ein bisschen merke, dass aber was auch mit dem Beruf zu tun hat, ist, wenn ich Menschen kennenlerne, die wissen, was ich beruflich mache, dass die dann manchmal, obwohl ich gerade gar nicht auf eine Art mit denen zu tun habe, die jetzt eine politische Diskussion rechtfertigen würde, dass die dann so einen gewissen Drang haben, mit mir jetzt aber mal darüber mal zu reden, weißt du? Weil irgendwie die dann, weil ich ja einfach in allem, was ich mache, sehr politisch bin und dann haben sie ja so das Gefühl, jetzt kann ich dir aber auch mal was erzählen hier. Und das ist manchmal,
ja, klar.
Manchmal sehr schön und manchmal so, dass ich denke, oh Gott, nein, tu es nicht, wir haben uns doch gerade so gut verstanden.
Ja, das gehört dazu. Das ist ja normal, wenn man ein bisschen unterwegs ist und viele Leute einem zuhören, die haben ja das Gefühl, sie können nur zuhören und irgendwann, gerade wenn du so politisch unterwegs bist, wenn jemand so politisch unterwegs ist wie du, dann klar, dann kommen Leute auf dich zu. Das haben wir aber alles, habe ich ja auch. Also jetzt nicht, in meinem Fall nicht politisch, weil ich im öffentlichen Leben, in meinem Beruf relativ selten politisch unterwegs bin, sondern natürlich das andere Fach, wenn du so willst, ein bisschen mehr bediene. Aber da kommen die Menschen genauso auf mich zu, erzähl mal einen Witz und erzähl mal was Lustiges oder erzählen selber gerne mal einen Witz. Wusstest du eigentlich das? Oder ich möchte gerne mit dir improvisieren, weil du das so viel machst, können wir nicht mal zusammen improvisieren oder so. Aber genau das meine ich, dass ich da feststelle, dass Menschen dann, wenn man da ein bisschen stehen bleibt und mit denen ein bisschen spricht, dass man dann merkt, naja, also da kommt schon, da blitzt hier und da schon so eine kleine Frustration durch, die eigentlich nur die kleine Schwester von Angst ist. Ne? Also viele Leute haben Sorge, ob jetzt berechtigt oder nicht, ob das jetzt wirklich gerade droht oder nicht, dass sich da massiv Dinge verändern, das weiß ja keiner zum einen und zum anderen. Ist es nochmal subjektiv empfunden, immer bei jedem auch noch unterschiedlich, aber ich glaube, dass das oft der Motor ist, dass man Angst hat, dass irgendwas sich Dinge verändern und dann schlage ich mich am besten jetzt auf eine Seite und zwar auf die richtige, auf die vermeintlich richtige. Und ich glaube, dass das, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, auch da ein schlechter Ratgeber. Es ist keine große Angst, die laufen nicht rum und weinen den ganzen Tag, weil sie so eine Angst haben, sondern es ist so ein subtiles Ding, so eine Unsicherheit, glaube ich, die da transportiert wird. In meinem engeren Kreis habe ich das auch nicht. In meinem engeren Kreis, wir laufen alle mit Ängsten durch die Gegend, das meine ich nicht natürlich, aber was jetzt die politische Diskussion oder Streit angeht, also das ist alles auf einem, wie ich finde, auf einem sehr gesunden, auf einer gesunden Ebene. Das sehe ich auch so. Ja. Wir haben entfernt tatsächlich Verwandtbekannte. Da wird es ein bisschen brenzlig, aber sonst ist es eigentlich ganz, ganz gut. Deswegen hat man ja auch seine Freundschaft, seinen Kreis.
Aber also diese Verunsicherung, die nehme ich bei ganz vielen wahr, bei engeren Freunden, bei, ne, also das war, glaube ich, ein bisschen ein Missverständnis. Das ist gar nicht so sehr, was ich meine. Ich meine tatsächlich auch nicht so sehr der politische Streit auf der Straße, den meine ich gar nicht so sehr, sondern ich meine den unpolitischen. Es gibt ja nichts, alles ist ja politisch, ne? Aber ich meine jetzt so den,
klar.
Also was ich interessant fände oder was ich tatsächlich beängstigend fände, wäre, wenn diese Verunsicherung, diese Unlust, diese Ermüdung durch all die politischen oder die überfordernden Dinge im Weltgeschehen sozusagen, wenn sich das so weit ins Private fressen würde, dass nicht nur private Gespräche über Politik schwierig werden würden, wobei ich da eben auch gar nicht zu 100% mitgehen würde, sondern die privaten Gespräche über Privates. Also wenn jetzt Leute sagen würden oder Leute völlig unbewusst vielleicht auch sich dahin entwickeln würden, dass sie bei privaten Streitereien über private Dinge, sei es nun Geld oder in Beziehungen über Emotionales oder wie auch immer, wenn sie dann anders miteinander reden würden, wenn sie dann auch nicht mehr zu Konflikten, zu Kompromissen bereit wären. Weißt du, was ich meine? Und da, so hatte ich es eben bei dir ein bisschen verstanden. So, und das nehme ich nicht so wahr.
Nee, das meine ich auch nicht. Zumal man bei diesen privatesten Gesprächen ohnehin nicht dabei ist. Das kann ja auch keiner wahrnehmen. Also, wenn jetzt das Pärchen ein Paar darüber streitet, wer den Müll runterbringt, das ist man ja selten dabei. Aber das ist tatsächlich auch so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite denke ich, ja, nee, da wird es so krass nicht sein. Das, zumal wir werden es auch nie wissen, weil das kannst du nicht erheben, das müsste man empirisch untersuchen, das werden wir zwei jetzt nicht lösen und das wird auch wahrscheinlich in Zukunft sehr schwierig sein. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch, naja, auch ohne es zu wissen, eigentlich sind wir Menschen nicht so gebaut, dass wir Dinge komplett voneinander trennen können. Also wenn ich jetzt im Weltgeschehen, im Politischen, wie auch immer, das Gefühl habe, alles wird nicht gerade viel besser, dann nehmen wir es platt, nochmal Angst, dann nehme ich das doch auch mit ins Private. Dann bin ich doch da vielleicht, man weiß es nicht, ich auch nicht, niemand, ist aber auch schwer einzuschätzen, aber dann könnte es ja sein, dass ich so eine gewisse Frustration und Angst auch damit hinnehme und dann da auch ein bisschen, na, sagen wir, schneller angefasst bin oder mir auch nichts sagen lasse, weil ich das Gefühl habe, alle um mich rum sagen mir was. Das stimmt. Also das ist, ich weiß es nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass das nicht so ist, aber ich bezweifle das. Ich glaube, die Grenzen sind auch hier fließend. Das wird beim einen oder anderen mehr oder weniger der Fall sein. Ich meine, wenn der oder die Frau, der Mann von der Arbeit nach Hause kommt, es war ein ganz schrecklicher Tag, dann kommt es beim einen oder anderen sicherlich mal vor, dass man etwas harscher mit seinem Kind umgeht und sagt, setz dich mal vernünftig hin oder der Hund bellt einmal zu oft. Das ist am anderen Tag völlig problemlos und an einem ganz schlimmen Tag hat er die Frustration mit nach Hause genommen und dann wird eben schneller gemaßregelt. Und deswegen glaube ich, dass das ganz schwer zu trennen ist, weil wir Menschen so nicht funktionieren, wie das generell ist. Schade, eigentlich werden wir wahrscheinlich nicht wissen. Also gehen wir vom Guten aus.
Nee, wir können das ja so als Auftrag an die Wissenschaft mal rausgeben.
Finde ich gut.
Es gibt bestimmt irgendwelche Versuchsanordnungen, die man da oder irgendwelche Umfragetechniken, die man anwenden kann. Gibt es jetzt mehr Trennungen? Gibt es mehr, ne? Oder Paare befragen? Also wir hätten natürlich nicht mehr machen können als in unser Privatleben und unser Umfeld, weil man kriegt ja Dinge erzählt. Ne, natürlich, aber mehr können wir tatsächlich nicht machen, das stimmt. Aber
da stelle ich es auch nicht fest, muss ich sagen.
Ich nämlich auch nicht. Deswegen habe ich gesagt, also ich
bei mir selber persönlich auch gar nicht.
Nee, ich auch nicht. Also ich habe so ein bisschen Schwierigkeit manchmal mit dieser Erzählung, dass das immer alles schlimmer wird. Also auch mit dieser Erzählung, wie gespalten unsere Gesellschaft ist, weil so gespalten ist die gar nicht. Die ist.
Habe ich den Eindruck gemacht, dass ich das ähnlich sehe? Nein, auf keinen Fall.
Weiß ich nicht. Vielleicht, also nicht, dass du jetzt sagst, die Gesellschaft ist total gespalten und so, ne? Aber du hast ja ein bisschen diese, völlig zu Recht, diese Verunsicherung beschrieben, ne? Die ja häufig mit Überforderung einhergeht und Menschen sind ja wahnsinnig ungern überfordert. Dieses Gefühl, dass die Leute nicht mehr so bereit sind, andere Meinungen, ne, dass man sich dann irgendwie, dass man dann halt noch was essen geht, wenn man sich nicht unbedingt geeinigt hat. Es gibt diese Entwicklung sicherlich, ne? Das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Ich habe immer nur ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir das jetzt in unseren Köpfen verankern, dass es dann eben auch nicht besser wird. Deswegen will ich immer noch betonen, dass eben auch ganz viel,
hast du völlig recht,
gutes Gespräch stattfindet. Und ich glaube, wir müssen vor allem darüber
natürlich
reden,
so meine
wie
ich's aber
sich
auch
das
nicht
durchsetzt. Weißt du?
Ja, natürlich. Aber den Eindruck wollte ich, gerade ich, auf gar keinen Fall vermitteln.
Ja, du redest das, ja nicht
die
so
Leute
gerne,
ist ja auch
ne?
immer sehr schwierig. Ist ja total richtig. Also das ist auch... Das ist ja auch total fatal, wenn das der Konsens wäre, dass die Einsicht, dass jetzt die Leute, ist sowieso immer schwer, diese Formulierung, dass die Leute jetzt generell in einer bestimmten Art immer frustrierter werden. Den Eindruck wollte ich gar nicht vermitteln, um Himmels Willen. Dann, dann wäre mein Beruf noch nötiger. Also insofern wäre das dem Ganzen noch zuträglicher, aber das wollte ich nicht sagen. Nein, das war so eine Beobachtung, dass man das tendenziell so in Grenzbereichen so als Gefühl am Rande so ein bisschen mitnimmt. Bei der breiten Masse oder beim Gros habe ich auch nicht das Gefühl, dass sich jetzt nur noch frustrierte Leute durch die Gegend schleppen, weil sie unter dem Leid erdrückt werden. Das Gefühl habe ich auch nicht. Und ich gehe völlig mit dir mit, dass man sagt, okay, Leute, also lass uns nach vorne gucken und nicht nach hinten. Nur wir besprechen natürlich auch alle Eventualitäten gerade hier in deinem wunderbaren Podcast. Insofern gehört das mit an die Stelle. Aber dass wir alle nach vorne gucken und sagen, Leute, so schlimm ist es nicht, zumal wir auch alle nicht wissen, das kommt ja auch noch hinzu, was jetzt der eigene Social-Media-Konsum oder von vielen Menschen der Social-Media-Konsum, Ausspielungen, Algorithmen, was man sich selber immer wieder reinzieht, um es salopp auszudrücken, oder eben nur an sich vorbeiziehen lässt. Also die persönliche Auswahl und so weiter, hat ja auch noch einen riesen Impact auf die Wahrnehmung der Welt. Also was ist jetzt wirklich vordergründig gerade massiv auf dem Vormarsch? Was ist gerade wirklich gerade unterwegs? Was bedroht? Was ist vielleicht bedrohlich? Oder was ist einfach nur intensiv gerade besprochen im Internet? Jetzt sind wir schon wieder beim Koksen von Macron und Co. Also wie ist das Ganze besprochen? Was rückt vermeintlich in den Vordergrund, obwohl es eigentlich gar nicht so groß ist oder so breit vorhanden?
Ja, Algorithmen auch wirklich nochmal ein Thema für sich, aber total wichtig bei diesem Thema Wahrnehmung der Welt natürlich. Also ich gehe absolut mit. Also ich habe vielleicht schon ein bisschen zu viel auch über diese Ermüdung gesprochen. Übrigens Ermüdung, was das Kämpfen für die Demokratie angeht, ne, und Ermüdung, was dieses Aushalten der anderen Meinungen, das ewige Ausdiskutieren angeht und so, geht ja auch ein bisschen einher mit dem, worüber ich auch noch heute mit dir sprechen wollte, nämlich, da haben wir letztes Mal übrigens auch ein bisschen drüber gesprochen, über diese Ermüdung bei Tabubrüchen, denn es ist ja neben allen anderen schönen Dingen auf der Welt auch noch das hier passiert.
Die beste Idee ever.
We can get a 747 as a contribution to our Defense Department to use during a couple of years while they're building the other ones. I think that was a very nice gesture.
Das war Donald Trump. Für alle, die das nicht, das war Donald Trump. Ja, ne? Ich dachte, ich sag's einmal, weil den kennen ja nicht so viele. Der ist ja nicht so bekannt, weil die Leute ja keine große Vorliebe haben dafür, Populisten und Selbstdarsteller ins Rampenlicht zu rücken und die berühmter zu machen oder gar zum mächtigsten Mann der Welt zu wählen. Donald Trump jedenfalls möchte ein klitzekleines Geschenk vom Emir von Katar annehmen, nämlich ein 400-Millionen-Dollar-Flugzeug. Und das soll zuerst als Air Force One dienen. Und dann ein paar Jahre später, wenn es dafür nicht mehr gebraucht wird, vielleicht auch einfach Donald Trump, überraschenderweise. Das Schöne ist auch, dass es als Air Force One wohl gar nicht zu gebrauchen wäre, weil es erstmal komplett auseinandergenommen und umgebaut werden müsste, was so ein paar Jahre und ein paar Milliarden kosten würde. Und dann gibt es natürlich auch, wo wir bei klitzeklein sind, ein paar klitzekleine moralische und rechtliche Bedenken. Wie ist das? Hältst du das für möglich, dass dieses völlig uneigennützige Geschenk als Bestechung gelten könnte?
Im Grunde hast du alles schon in der Frage mit drin. Ja, natürlich. Also es ist genauso absurd wie vieles andere auch. Es ist natürlich eine Form von Bestechung. Das, glaube ich, das kann niemand wegreden, auch wenn es viele versuchen werden. Und es wird wahrscheinlich, also ich vermute, es wird trotzdem passieren, weil er es einfach will. Und dann macht das einfach. Aber dadurch, dass die neue Air Force One, das wunderbare Geschenk für 400 Millionen, dann wahrscheinlich nicht so in kürzester Zeit, habe ich auch gelesen, nicht in kürzester Zeit so umzubauen ist, dass es wirklich sich Angriffen erwehren kann, dann würde sich ja wahrscheinlich das Ganze insofern von selbst ergeben, weil er dann sehr schnell merken würde, der Pilot, aber wahrscheinlich er dann auch an Bord, dass es vielleicht zu einer brenzligen Situation käme. Und dann gibt's vielleicht ein Einsehen. Vorher vermute ich nicht, weil der Wunsch nach Bereicherung ganz offensichtlich und vor allem Egozentrik und Egomanie und ich weiß nicht, was sonst noch mit Ego jetzt hier passen würde, beim amerikanischen Präsidenten durchaus dazu führen wird, dass er diese Maschine annehmen wird, ja.
Ich glaube ja, meine Theorie ist, dieses Flugzeug ist völlig egal. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, weißt du, also natürlich hört der hier, wir wollen dir ein Flugzeug schenken und denkt, oh geil, Flugzeug will ich haben. Also ich nehme mal an, dass das ungefähr die Stimme ist, die in Donald Trumps Kopf spricht. Aber also mir ist schon klar, dass er auch ungern anderen Leuten zuhört, aber irgendjemand wird ihm dann ja vielleicht schon gesagt haben, hör zu, das ist eher jetzt ein Geschenk, das dann am Ende teuer für uns werden würde und das wahrscheinlich auch nicht nutzbar ist, solange du noch Präsident bist. Solltest du damit irgendwann aufhören wollen? Ich glaube, und deswegen wollte ich darauf kommen, beim Thema Ermüdung, was Tabus angeht. Ich glaube, es ist so offensichtliche Bestechung in einem so großen Ausmaß. Das ist ja sehr, sehr, sehr groß und sehr, sehr, sehr teuer, dieses Geschenk. Das ist einfach nur, also die Tatsache, dass er es annimmt. Man muss jetzt an dieser Stelle noch einmal sagen, ich sage es jedes Mal irgendwo im Podcast, ich sage es heute auch mal, bei uns ist Mittwoch. Wir nehmen am Mittwoch, also 2 Tage vor der Veröffentlichung dieses Podcasts auf. Wer weiß, was am Freitag ist, ne? Aber Stand jetzt ist es möglich, dass er dieses Geschenk annimmt. Und wenn er das tut, tut er das, glaube ich, vor allen Dingen, weil dann ja in Hinsicht auf offene Korruption einfach alles durchbrochen ist an Tabus. Ne? Also danach, das ist ja so ein bisschen dieses Ding, wenn er das jetzt macht und dann nicht das Rechtssystem explodiert, sondern das in irgendeiner Form hinnimmt, dann ist bei jeder Sache danach, die nicht noch größer ist, müsste man ja sagen, ja komm, also das haben wir ihm jetzt irgendwie auch durchgehen lassen, was regen wir uns denn jetzt noch auf? Also das ist ja so ein Grundgefühl, das man bei Trump hat, ne? Der bringt ja flood the zone with shit auf eine komplett neue Ebene, nicht zuletzt seit er zum zweiten Mal jetzt Präsident ist, dass er so viele Dinge macht, die so viel Empörung verdient hätten und man kommt nicht hinterher, die Welt kommt nicht hinterher und das ist ja das Konzept, dass man dann natürlich irgendwann denkt, ja okay, das alles, also wir wundern uns ja nicht mehr, ne? Und wir würden ja auch nicht, also irgendwann sagt man ja auch, ja okay, wir haben ihn jetzt ja mit allem durchkommen lassen, warum sollte das denn jetzt der Punkt sein, an dem das Rechtssystem explodiert?
Also wenn ich das sagen darf, ich glaube, der Drops ist längst gelutscht. Also ich glaube nicht, dass er denkt, er macht das jetzt, um die Tabubrüche gangbarer zu machen oder dass danach noch weniger kommt, weil wenn er damit durchkommt, dann, ich glaube, so weit denkt er schon lange nicht mehr. Das hat er schon längst gemacht. Also wer Zelensky im Oval Office vorführt, der Angegriffene, und dann beschimpft und sagt, du trägst keinen Anzug, das war nicht er selbst. Wie sitzt du eigentlich hier und was fällt dir eigentlich ein? Und wer so viel Korruption in seinen Firmen etc., wie viele Menschen darunter gelitten haben, was er alles tat, was er alles schon an Tabubrüchen in der ersten Legislaturperiode, aber auch jetzt schon, wie du richtig sagst, flood the world with shit, was er schon alles gemacht hat. Ich glaube, da ist so ein kleines, mit Verlaub, so ein kleines Flugzeug, es mag 400 Millionen kosten, aber so für ihn so ein kleines Flugzeug, das ist wirklich nur noch geilwillig haben. Also ich fürchte, ist natürlich nur eine Theorie, aber mein Empfinden ist, nee, das ist nur so. Und ich glaube sogar, dass er noch viel perfider ist, als wir alle denken. Ich glaube, dass er vielleicht sogar denkt, ich nehme das jetzt, dann gibt es eine Aufregung, aber dann steht es bei uns und dann behalte ich es einfach später privat. Da kümmert sich dann keiner mehr drum. Dann fliege ich wieder mit der alten Air Force One, aber wenn die Nummer rum ist mit dem Präsidenten, habe ich ein tolles neues Flugzeug. Also vielleicht denkt er sogar so weit. Selbst da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube tatsächlich, dass er das nutzt, dass er wahnsinnig empfänglich ist. Ich glaube, dass er nicht nur egozentrisch ist, sondern wirklich krank selbstsüchtig. Und ich glaube, das ist natürlich alles, ich bin natürlich kein Arzt und all das, das kann ich natürlich nicht beurteilen, um Himmels Willen, das muss man einordnen, aber alles, was ich von ihm erlebe, und wir erleben ja alle viel von ihm, da ist es eigentlich sehr oft so, jeder, der ihm schmeichelt, ist ein toller Mensch, und alle, die kontrovers mit ihm auch nur reden wollen, die sind ganz schlimm und ganz schrecklich. Das ist ja alles nur schwarz und weiß, ja alles wahnsinnig einfach. Und genauso selbstsüchtig ist er ja. Also wer ihm schmeichelt, der darf kommen, der andere nicht. Und das erstreckt sich, glaube ich, auch hier. Also ich glaube, dass das genauso tick, flut, shit, absolut, das macht er, das ist auch Prinzip, da gebe ich dir absolut recht. Das wird genauso sein. Steve Bannon wird da seinen großen Teil dazu beigetragen haben. Das war, glaube ich, auch derjenige, der ihn dahin beraten hat, schon damals und jetzt erst recht. Das hat er verinnerlicht. Aber ich glaube, dass dieses Flugzeug jetzt eigentlich nur noch, ja, jetzt ist auch egal. Also ich glaube nicht, dass da die Absicht, eine politische Absicht hintersteckt. Außer natürlich eine gewisse Nähe herzustellen, natürlich einen gewissen Ausgleich. Man munkelt ja oder man liest auch gerade überall, dass Israel sich langsam, Netanjahu sich gerade Gedanken macht und die Schwierigkeiten empfindet, weil das Verhältnis so ein bisschen abkühlt. Ja, da würde ich mir auch Sorgen machen, aber so ein erratischer Mensch wie Trump, da kann man eben nie sicher sein. Ich lese immer wieder, ob das jetzt mit Israel zusammen oder auch vorher oder mit anderen, ich lese immer wieder in vielen Artikeln, dass alle so überrascht sind, dass er jetzt hier auch nochmal so reagiert. Und dann denke ich immer, oder dass er jetzt wieder umgeschwenkt hat. Und dann denke ich, ja gut, klar, wir müssen mit irgendwas umgehen. Wir müssen ja politisch weiterkommen. Wir müssen ja mit Entscheidungen, die müssen wir ja annehmen, um damit dann weiter zu agieren, dann andere Entscheidungen zu treffen, darauf zu reagieren und so weiter. Aber dass man davon ausgeht, dass auch nur eine einzige Sache, die Trump gesagt oder gestartet hat, dass die genau so auch durchläuft oder dass er zu etwas steht, auch nur morgen noch, ich glaube, das ist nicht sicher. Das ist nie sicher. Das wird nicht passieren. Insofern muss man, glaube ich, immer auf das Beste hoffen, der beste Rat überhaupt, auf das Beste hoffen und das Schlechte mit einplanen.
Ich gehe da nicht ganz mit, wahrscheinlich ist es beides, ne? Also natürlich ist das Eitelkeit und natürlich wird er gerne umschmeichelt und beschenkt. Ich muss an diese Szene mit Keir Starmer denken. Ich glaube, es war vor 2 Monaten oder so, als er ihm diesen Letter of the King mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob du diese Szene gesehen hast. Die war wunderschön. Ja. Also die war einfach so ein Lehrbuchstück für, wie spielt man mit Trump? Ne? Also wie er da saß mit seinem, hier, dafür war was für ein Special Letter und überhaupt. Ne? Wunderschön. Und es funktioniert ja. Also natürlich ist das so, natürlich denkt er sich einfach, oh geil, Flugzeug will ich haben, sehe ich absolut auch so. Ich glaube aber, man sollte Trump eben auch nicht unterschätzen und vor allen Dingen auch nicht die Menschen um ihn herum, die ihn beraten. Und ich glaube, es ist gefährlich zu denken, so ach, man ist jetzt durch mit den Tabubrüchen, soweit ist er doch längst. Ja, ich glaube, das sind Mosaikbausteine, genau darüber funktioniert es ja, dass es so viele Dinge sind, die nicht viel schlimmer sind als die davor.
Ja, genau. Aber deswegen macht das Einzelne, glaube ich, nicht mehr den großen Unterschied. Ich glaube auch nicht, dass wir denken, wir sind jetzt durch mit Tabubrüchen. Er ist durch mit Tabubrüchen. Also er macht weiter so, ja. Aber ich glaube nicht, dass diese Entscheidung, das Flugzeug zu nehmen oder nicht, dass das jetzt ein entscheidender Punkt. Ich glaube wirklich, dass hier relativ eindimensional, die anderen mögen das unterstützen und protegieren, weil sie genau politische Erfolge, vermeintliche Erfolge oder bestimmte Punkte damit erreicht sehen, dass sie eben Flutoball besteht etc., dass sie das auch damit unterstützt sehen. Ich glaube aber, dass er hier einfach nur umschmeichelt werden will und dieses Geschenk annehmen will, weil er sich selbst so großartig findet. Ich glaube, dass in dem Fall leider ganz plump sein Bedürfnis, seine Geltungssucht befriedigt wird. Wenn ich höre, dass wenn er dort zu Besuch ist, dass Häuserwände mit seinem Konterfei angestrahlt werden, ganze Straßenzüge, große Promenaden und er das bei seinem ersten Besuch, er ist das zweite Mal da, glaube ich, mindestens, dass damals schon so war und jetzt wieder, dass er das so toll findet, dann liebt er das natürlich und dann will er das auch. Er will da vorbeifahren, er will sein Konterfei auf allen Häusern sehen und er will dann das Flugzeug geschenkt bekommen, weil niemand auf der Welt ein Flugzeug geschenkt bekommt, außer ihm. Ich glaube, dass das ein ganz leider...
Aber das schließt sich doch überhaupt nicht aus.
Nee, gar nicht.
Also das sind doch zwei Dinge, die parallel wunderbar funktionieren können. Und bei der einen Seite sind wir uns völlig einig, nämlich bei dem umschmeichelt werden wollen und seiner Eitelkeit, absolut. Ja. Ne? Absolut. Und das ist eine Triebfeder für ganz viel. Mhm. Am Ende vielleicht sogar für alles. Also ne, warum wollen denn Leute mächtig werden? Mhm. Parallel dazu, finde ich, darf man den Faktor nicht unterschätzen, weil der auch bei anderen politischen Kräften wiederzufinden ist und da so wichtig ist, dieses Mosaik an Tabubrüchen, die dazu führen, dass der einzelne Tabubruch nicht mehr als so groß angesehen wird. Also, dass du jetzt sagst, ja komm, das Flugzeug, also nicht, dass du das relativieren würdest, ne? Also mir ist schon klar, dass du das eigentlich auch schlimm findest, aber du siehst das ja jetzt schon nicht mehr als den großen Tabubruch von Trump, sondern als etwas, das sich einfügt.
Nein, nein, nein.
Nein? Okay, dann haben wir uns falsch verstanden.
Dann hast du mich wirklich falsch verstanden. Ich glaube, dass er so denkt. Nicht, dass ich so denke. Nicht, ich finde, das ist kein Tabubruch. Oder ich finde, dass das jetzt ein Punkt ist. Sondern ich glaube, dass in seinem Kopf das nicht mehr so ist.
Ah, okay, ich verstehe, was du meinst.
Das meine ich. Ich glaube, dass er in seiner Birne, in seinem Kopf nicht mehr so denkt. Das hat er alles schon. Nicht, ich denke, der Drops ist eh gelutscht. Es ist unsinnig, jetzt da noch weiter hinzugucken. Tabubrüche sind eh schon passiert und das ist nicht entscheidend. Ganz im Gegenteil. Für uns und auch für die ganzen politischen Berater, die er hat, wenn man sie überhaupt so nennen darf, dass die dahinter noch ganz andere Absichten haben und das dadurch auch und deswegen viel mehr unterstützen, das glaube ich auch. Und dass das auch noch andere Dinge bewirkt, auch politisch, das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass Trump selber in seinem Kopf das schon verinnerlicht hat mit Flood the World with Shit, um es noch einmal zu benennen, aber hier bei diesem Flugzeug für sich selber darüber nicht mehr groß nachgedacht hat, dass er da jetzt keine Agenda hat und sagt, ah, das mache ich jetzt auch, weil das mir als Mosaiksteinchen in der Disruption von allem, dass mir das jetzt hier nützt. Ich glaube, dass er hier einfach, oh, toll, Flugzeug, dankeschön, er persönlich in seinem Kopf.
Aber ist das nicht lustig,
ja,
dass dieses Phänomen, das ich zu beschreiben versuche, dann bei ihm selbst auch gewirkt hätte oder hat?
Ja, sehr, ja.
Das ist doch eigentlich ganz lustig. Also,
das ist paradox.
Total traurig, genau. Alles total traurig, ne? Aber das ist doch eigentlich ganz spannend, dass er sich selbst an seine Tabubrüche so gewöhnt hat, dass er sie gar nicht mehr als Tabubrüche wahrnimmt.
Genau.
Das ist eine Theorie, die ich interessant finde. Also das kann auch wirklich stimmen. Dann will ich dir gar nicht widersprechen.
Sehr schön, genau das meinte ich.
Ich bin nicht sicher, ob es so ist, ne? Weil Trump.
Nee, das können wir ja nicht sein.
Wurde nun schon viel unterschätzt und einfach für wahnsinnig erklärt und ne, was ja immer sowieso auch auf anderer Ebene schwierig ist, weil ja nicht, es gibt ja Menschen, die wahnhaft sind und deswegen nicht so sind wie Trump. Aber man darf ja eben nicht verkennen, dass dieser Mann jetzt US-Präsident ist. Das heißt, irgendwie,
ja,
wir wissen ja alle nicht, ob da nun eine Taktik hintersteht. Also wir wissen am Ende alle nicht, wie klug oder dumm Trump ist. Ne? Ist er schlau genug, sein Handeln wirklich zu durchschauen? Oder ist es irgendwie, sind es die Leute um ihn herum? Oder ne? So. Man weiß es ja nicht so genau.
Ja, die Indizien sprechen gegen ihn.
Vielleicht ist es am Ende aber auch gar nicht so wichtig, ob er selber das jetzt so sieht oder nicht. Aber es bleibt dabei, dass es ja funktioniert. Also, dass man schon auch selbst ein bisschen denkt, okay, warum sollten wir uns denn jetzt über dieses Flugzeug so sehr aufregen bei all den Dingen, die vorher schon waren? Das funktioniert ja, ne? Ob es nun von ihm selbst noch so wahrgenommen wird oder nur von den vielleicht etwas klügeren Menschen um ihn herum, die ihre eigenen Ziele verfolgen oder nicht. Am Ende bleibt es dabei, dass eigentlich ich lasse mir ein 400 Millionen Dollar Flugzeug schenken als US-amerikanischer Präsident von dem Machthaber eines anderen Staates. Und man muss auch dazu sagen, dass es Katar ist, so, ne? Dass das eigentlich komplett undenkbar sein müsste. Also das ist ja so weit entfernt von, das ist okay.
Absolut. Ist eine unglaubliche Katastrophe. So, ich habe jetzt gelesen, dass seine eigenen Anhänger, wer auch immer das dann sein mag, steht aber leider in zwei, drei Artikeln, dass die jetzt nicht aufwachen, aber dass sie jetzt selber not amused sind und jetzt sagen, ja, was soll das denn jetzt? Das verstehe ich jetzt aber nicht mehr. Warum machst du das denn jetzt? Und jetzt wird Trump mit seiner eigenen Raffgier aus den eigenen Reihen hoffentlich zumindest ein bisschen mehr mit seinem Größenwahn konfrontiert, dass es vielleicht jetzt doch selbst bei denen, die blind folgen, auffällt, dass man sagt, ja, Moment mal, aber eigentlich bist du doch ganz anders angetreten und unterwegs. Das verstehe ich aber jetzt nicht mehr. Du bist doch der Einzige, der davon profitiert, mehr oder weniger. Und nötig ist es eigentlich auch nicht. Ja, die alten Maschinen sind relativ alt, aber er ist ja nur deswegen angesäuert, weil die neuen Maschinen, die in Auftrag gegeben wurden, wahrscheinlich erst nach seiner jetzigen Legislaturperiode, wer weiß, ob er durch irgendwelche Kniffe dann tatsächlich einfach weitermacht. Es wird spannend, dass er dann vielleicht nicht mehr in den Genuss kommt. Also und schon wieder sind wir bei seiner eigenen Befindlichkeit. Ich glaube, noch nie wurde so viel über die Befindlichkeit von einem Staatsoberhaupt geredet wie bei Trump. Und das will echt was heißen, weil es gibt ja durchaus Staatsoberhäupter, die Diktaturen oder so weiter, wo man immer drüber reden muss, weil davon abhängt, wie sie reagieren werden. Aber das war beim amerikanischen Präsidenten bislang zumindest in diesem Umfang, in diesem Ausmaß nicht nötig. Und es wird eigentlich immer darüber gesprochen, wie er jetzt drauf ist. Und das ist genau der Punkt, weshalb ich denke, dass die Indizien sehr gegen ihn sprechen, dass da ein großer Plan hintersteckt. Ich glaube, dass er sehr erratisch tatsächlich ist. Ich meine, alle reden sich die Köpfe heiß, denken sich die Köpfe heiß, wie Trump denn jetzt irgendwie ist. Ich glaube, dass das relativ schlicht ist. Nicht, dass er unfassbar dumm ist, das meine ich nicht, aber das glaube ich, möglicherweise die Instrumentalisierung von bestimmten Menschen mit ihm durchaus Früchte trägt, könnte ich mir vorstellen. Und eine Sache kommt ja auch noch hinzu, ist natürlich ganz blöd, aber ein blindes Huhn findet ja bekanntlich auch mal ein Korn. Unter diesen ganzen verrückten Entscheidungen und bekloppten Sachen kann ja durchaus mal eine Entscheidung sein, die nicht zum Nachteil war oder die tatsächlich etwas Gutes bewirkt. Dann aus meiner Perspektive, sehr subjektiven Perspektive, wahrscheinlich eher zufällig. Das ist dann eben so passiert. Aber dass es tatsächlich mal auch politisch und auch in unserem Sinne mit unserem Wertekosmos auch kompatibel unterwegs ist, so eine Entscheidung, das kann ja durchaus passieren. Und das wird ihm dann plötzlich ausgelegt als, oh, da hat er anscheinend das einzige Mal oder die wenigen Male hier aber eben auch nachgedacht. Und selbst da bin ich mir dann nicht sicher, ob das dann nicht einfach purer Zufall war, dass es eben auch mal genützt hat. In unser aller kann man auch nicht sagen, aber in unserer Wertvorstellung, in einer gewissen Liberalität, dass wir versuchen, den meisten Menschen oder allen Menschen gerecht zu werden.
Was für ein Bogen zwischen dem Anfang und dem Ende dieser Folge, wie schön. Ich finde auch ganz schön, wie du gerade gesagt hast, dass noch wahrscheinlich noch nie so viel über die Befindlichkeiten von einem Staatsoberhaupt gesprochen würde wie bei Trump. Da kann man auch sehr schön den Bogen schlagen zum Privaten, weil man das ja vielleicht auch von einfach anderen Menschen kennt, dass die Leute, die am wenigsten bereit sind, über ihr Innenleben nachzudenken, diejenigen sind, bei denen am meisten andere Menschen sich Gedanken über das Innenleben machen müssen, weil sich das so sehr in ihrem Verhalten äußert, dass andere Menschen, die mit ihnen zu tun haben, gezwungen sind, sich mit ihren Befindlichkeiten auseinanderzusetzen.
Ja, das kann wirklich sehr gut sein. Und ich ertappe mich dann immer dabei, das ist sehr schön gesagt, ich ertappe mich selbst immer dabei, jetzt auch bei Trump, aber auch bei solchen Menschen, dass ich überhaupt keinen Bock habe. Dass ich denke, mach deine Arbeit doch allein. Die meisten Menschen laufen halbwegs reflektiert durch die Gegend und versuchen, sich irgendwie zu verhalten, sich selbst zu analysieren und zu sagen, okay, das war jetzt mittelmäßig, das andere war gut, das war eine gute Entscheidung, das kann ich nochmal überdenken. Oder sind auch halbwegs empathisch sensibel unterwegs, um zu gucken, wie reagiert denn die Umwelt und die anderen Menschen auf mich? Möchte ich, wie auch immer, da etwas korrigieren oder nehme ich mich selbst falsch wahr oder was auch immer. Also und dann diesen Menschen zu begegnen, nehmen wir nochmal Trump, wo ich denke, jetzt zerbricht sich die ganze Welt den Kopf, ob er jetzt, verzeih mir, einen Furz quer sitzen hat oder nicht und ob er heute im Oval Office jemanden bepöbelt oder ob er sagt, ist alles beauty, it's wunderbar, I love it, yes, you're a very good person oder ob er irgendeine andere Scheiße verzapft, mit Verlaub, oder ob er jetzt ausnahmsweise mal was Gutes sagt, weil er einen guten Tag hat, das ist schon, dass das nicht inhaltsbasiert ist. Ich wünschte mir, da wäre ein Plan. Von mir aus auch ein schlechter, einen, den ich nicht teile. Aber es würde mich eher beruhigen, wenn ein Plan wäre. Wobei, auch da muss ich mich selbst, ehrlich gesagt, sofort wieder korrigieren. Dann wäre es vielleicht noch schlechter. Dann wäre es vielleicht noch schlimmer, wenn jemand
aber das ist,
mit einem Plan schön. Um die Ecke kommt, den er auch durchsetzen kann.
Ich finde, da bist du sehr weit, wenn du sagst, bei solchen Leuten, ist auch mal so, ne? Aber bei solchen Leuten, die hast du dann eher, denkst du eher so, komm, mach deinen Scheiß alleine, weil das ist, ich lerne das auch, ne, dass ich dann sage, komm, mach deinen Scheiß alleine, aber ich habe das schon bei mir beobachtet, dass ich dann den Drang habe, irgendwie irgendwie rauszufinden, was im Inneren dieser Menschen vor sich geht und wie man ihnen helfen kann am Ende.
Ja, natürlich, um Himmels Willen. Nein, du hast ja völlig, entschuldige, dass ich dich unterbreche.
Nee, aber helfen kann im Sinne von, dass die dir ihre schlechte Laune und ihren Zustand aufdrücken und du das dann zu lösen versuchst, was ja ehrlich gesagt falsch ist, ne? So,
total falsch.
Und, aber ich habe das schon auch irgendwie gelernt, ne? Ich bin da, glaube ich, okay. Es gibt durchaus Menschen, die, glaube ich, da mehr zu kämpfen haben. Und vielleicht ist das ja was wir aus dieser Folge ziehen könnten, dass die Weltgemeinschaft ein bisschen mehr so werden sollte, dass sie solche Leute, und diese Charakterzüge sind ja unter den Machthabern dieser Welt durchaus relativ verbreitet, anschauen sollte und gucken, sagen sollte, kommt Leute, macht euren Scheiß alleine, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Ich finde das einen schönen Abschluss für diese Folge. Aber
ich finde das auch einen sehr schönen Gedanken.
Aber wir sind ja noch nicht ganz durch, denn es gibt ja wie immer eine etwas längere Version von dieser Folge in der ARD Audiothek. Die könnt ihr euch sehr gerne anhören. Darin reden wir noch über Trotz und über humorlose Beziehungen. Möchte ich das nennen. Also hört da sehr gerne noch rein. Ihr könnt einfach an dieser Stelle in die ARD Audiothek wechseln. Wenn ihr aber jetzt schon genug gehört habt, dann sind wir natürlich doch fertig. Dann dürft ihr uns wie immer sehr gerne eine Mail schreiben, wenn ihr diese Folge mochtet, an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft uns wie immer gerne keine Mail schreiben, wenn ihr diese Folge nicht mochtet. Auch das dann bitte an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren sehr gerne, weil das Tolle ist, wenn man einen Podcast abonniert, muss man gar nicht mehr an ihn denken. Dann kriegt man die nächste Folge nämlich einfach so vor die Tür gelegt, und zwar in 2 Wochen am 30. Mai, dann kommt die nächste Folge. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch andere Podcasts hören. Zum Beispiel könnt ihr mal bei Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic reinhören. Darin spricht sie alle 2 Wochen auch mit Menschen, die durch ihre Worte und ihr Wirken Debatten auslösen. In der aktuellen Folge spricht sie zum Beispiel mit der Songwriterin Sophie Hunger. Sehr cool. Hört euch das an. Über deren unerschütterlichen Glauben an die Menschheit. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic gibt es alle 2 Wochen freitags in der ARD Audiothek. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Ralf.
Vielen Dank.
Das war schön.
Ja, sehr. Ich danke dir.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.